Liebe Teilnehmer an diesem Gottesdienst in unserem Livestream, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich wünsche euch zum Hören und mir zum Reden Gottes reichen Segen. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir haben heute ein heißes Thema. Ich möchte dich bitten, dass du mir die rechten Worte schenkst, dass ich die Botschaft, die uns dein Wort heute weitergibt, in rechter Weise sagen kann. Ich bitte dich, Herr, dass die Zuhörer das in rechter Weise aufnehmen und dass du es gebrauchst zum Segen. Amen. Bist du eher ein intuitiver Charakter oder ein strukturierter? Wenn du ein neues Gerät hast, liest du dann erst die Bedienungsanleitung oder probierst du munter drauf los? Es gibt ja so Typen, die drehen erstmal an jedem Knopf und sehen, was passiert. Kann funktionieren, muss nicht. Bist du schon mal an der Aufbauanleitung verzweifelt? Traurige Berühmtheit haben die hübsch bebilderten Anleitungen eines schwedischen Möbelgiganten. Hast du damit schon mal Erfahrungen machen müssen? Da möchte man doch einfach erstmal anfangen und sehen, was sich dann so entwickelt. Schlauer bist du dann sowieso im Nachhinein. Da bekommen viele zunächst unverständliche oder befremdliche Beschreibungen auf einmal eine ganz neue Bedeutung. Dann dämmert dir auch vielleicht die Erkenntnis, dass über eine Sache am besten wohl der Konstrukteur Bescheid weiß, derjenige, der das Ganze geplant hat. Ich werde heute über was sprechen, was auf eine Art so ein Anleitungsding ist. Der Text ist starker Tobak. Du wirst dir wahrscheinlich verwundert die Augen reiben und sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Was hat sich der Konstrukteur wohl dabei gedacht? Bevor ich aber den Predigttext lese, der unsere Predigtreihe über den ersten Petrusbrief fortsetzt, möchte ich noch mal kurz wiederholen, was an den letzten Sonntagen so Thema war. Der Apostel Petrus malt den Empfängern seines Briefes, nämlich Christen mit jüdischem Hintergrund aus Kleinasien, die zur Zeit des römischen Kaisers Nero lebten und litten, Verfolgung erdulden mussten. Er malt diesen Christen zunächst vor Augen, wie wertvoll ihre Erlösung ist. Jesus Christus hat mit seinem Leben dafür bezahlt, dass sie erlöst sein können. Sie können deswegen ihr Vertrauen und ihre Hoffnung ganz allein auf Jesus richten und aus dieser Perspektive alle Schwierigkeiten und Leiden der Gegenwart ertragen. Es kommt jetzt darauf an, sein Leben hier auf der Erde so auszurichten, dass es diesem Ziel in der Ewigkeit optimal entspricht. In Kapitel 2, Verse 11 und 12 ermahnt Petrus seine Leser: Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Sie sollen sich also aller menschlichen Einrichtung unterordnen, insbesondere der Regierung, auch und gerade einer nicht wirklich christenfreundlichen römischen Regierung. Sklaven werden weiter dazu aufgerufen, sich ihren Herrn unterzuordnen, auch den schlechteren Herrn. Da könnten sich bei uns schon die Nackenhaare aufstellen, oder? Will Gott sowas wirklich von uns? Es kommt noch besser. Im heutigen Predigttext geht es um das Verhalten in der Ehe. Auch hier ist Unterordnung das Schlagwort, das den Text im Wesentlichen prägt. Es geht um gewinnendes Verhalten in der Ehe. Ich lese den Text aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 7. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Gleicherweise. Der Apostel knüpft, indem er mit dem Wort gleicherweise einleitet, an etwas an, was er vorher schon erwähnt hat. Genauso wie die Christen sich nicht gegen die Regierung auflehnen sollen, auch wenn sie ihnen viel Leid bereitet. Genauso wie Sklaven nicht gegen ihren Herrn rebellieren sollen, auch nicht gegen die Bösen. So sollen auch christliche Frauen sich ihren Männern unterordnen, auch und besonders, wenn sie keine Christen sind. Warum sind hier explizit Frauen angesprochen, nicht Männer? Einerseits war es wohl damals nicht anders als heute. Viel häufiger haben gläubige Frauen nicht gläubige Männer als umgekehrt. Andererseits war es im durch die römisch-griechische Kultur geprägten Umfeld üblich, dass Frauen die Religion ihrer Männer annahmen. Wenn also eine verheiratete Frau sich zu Jesus bekehrt hat, dann entstand dadurch ein ganz besonderes Problem. Deswegen war es besonders wichtig, wenn sie sich schon nicht in Glaubensdingen unterordnete, dann wenigstens in den anderen Bereichen des Alltagslebens. Ziel christlichen Verhaltens ist immer, den anderen zu gewinnen, nicht zu überreden. Welche Strategien wären denn denkbar, wenn du einen nichtchristlichen Partner vom Glauben überzeugen möchtest? Nun, üblicherweise würdest du doch versuchen zu reden und zu argumentieren, oder? Sagt nicht Jesus selbst in Lukas 6, Vers 45, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Vielleicht kennen wir es eher so aus der Luther-Übersetzung, was das Herz voll ist, das fließt der Mund über. Also das, was innen drin ist in dir, das will raus. Klar, dass du also deinem Partner das Evangelium predigst, erstmal. Was aber gar nicht geht, ist, dass du ihn mit dem Evangelium zutextest, so lange, bis er nicht mehr hören kann und auf Durchzug schaltet. Du darfst ihn mit Gottes Wort konfrontieren, aber nicht mit dem Wort erschlagen. Der Grat dazwischen ist sehr schmal. Was also stattdessen tun? Wenn er nicht auf das Wort hören will, dann sollst du ihn ohne Wort oder ohne Worte überzeugen. Petrus redet hier von in Ehrfurcht keuschem Wandel, das heißt, verhalte dich zurückhaltend, respektvoll, gewinnend. Das gilt im Übrigen auch für eine christliche Ehe. Oft ist es ja so, dass Frauen geistlich reifer sind als ihre Männer. Das ist schlimm, vor allem dann, wenn die Frau pausenlos auf den Mann einredet. Hast du sowas schon mal erlebt? Schlimmstenfalls in deiner eigenen Beziehung oder beobachtet irgendwo im Bekanntenkreis? Der Druck, der dadurch aufgebaut wird, ist immens. Und er erreicht fast immer genau das Gegenteil von dem, was eigentlich angestrebt wird. Du wirst deinen Partner nur in die Defensive drängen, ändern wird er sich dadurch kaum. Überzeuge durch dein Verhalten und nicht durch deine Worte. Und achte darauf, dass dein Verhalten zu dem passt, was du vorher durch Worte zum Ausdruck gebracht hast. Auch sich durch Schmuck und Äußerlichkeiten begehrenswert zu machen, ist keine besonders gute Idee. Der Apostel Petrus nennt hier exemplarisch das unnatürlich besondere Frisieren der Haare, das Behängen mit Gold und das Tragen exklusiver Kleidung. Leider muss man in manchen christlichen Gruppen den Eindruck gewinnen, dass man das falsch verstanden hat und auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist. Manchmal siehst du auf der Straße Menschen, die sich nachlässig oder altmodisch kleiden oder einen etwas ungepflegten Eindruck machen und denkst unwillkürlich, die müssen fromm sein. Wenn das so ist, dann ist das kein gewinnender Eindruck, der da vermittelt wird. Oder auf der anderen Seite, es werden Regeln aufgestellt, wie man sich zu kleiden hat und welche Frisuren zum Beispiel geistlich sind. Kennst du den Begriff Halleluja-Zwiebel? Über Jahrzehnte war der zu einem Haarknoten gebundene Zopf die Frisur, die man für christliche Frauen für angemessen hielt. Und das hat sich dann so beinahe zu einer Art Erkennungszeichen entwickelt. Auch in unserer Gemeinde gab es in der langen Geschichte Phasen, wo man meinte, bestimmte Vorschriften aufstellen zu müssen. Ein rotes Kleid ist unchristlich. Genauso ein rotes oder zu großes Auto. Jeglicher Schmuck ist verboten, das steht doch da, oder? Ich sage das ganz deutlich, darum geht's hier nicht. Vielmehr sollen uns Äußerlichkeiten nicht ausmachen. Eine christliche Frau definiert sich eben nicht darüber, wie schön oder gar aufreizend ihr Kleid oder wie wertvoll ihr Schmuck ist. Ein gläubiger Mann definiert sich nicht über seinen feinen Anzug, seine luxuriöse Uhr oder sein großes Auto. Vielmehr geht es darum, was dich als Person ausmachen sollte, dein Innerstes, der verborgene Schmuck des Herzens. Darauf legt der Apostel hier Wert. Was ist dieser verborgene Schmuck? Ein sanfter und stiller Geist, der vor Gott sehr köstlich ist. Im Alten Testament, in den Sprüchen lesen wir, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Lautes, auffallendes Wesen macht Gott keine Freude. Christliche Lebensgestaltung zeichnet sich durch zurückhaltendes Auftreten aus. Der Apostel Jakobus schreibt dazu, wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige es durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Das ist der Punkt. Wie komme ich jetzt zu so einer Herzenseinstellung? Indem ich Jesus Christus in mir Raum gewinnen lasse. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus, dass Gott, der Vater, euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Wer oder was wohnt in deinem Herzen? Von was wird dein Innerstes bestimmt? Wodurch lässt du dich prägen und bestimmen? Womit verbringst du deine freie Zeit am liebsten? In den nächsten beiden Versen wird es nochmal richtig interessant. Da kommt zunächst der Verweis darauf, dass die heiligen Frauen schon in früheren Zeiten sich nicht äußerlich, sondern innerlich schmückten. Sie setzten ihre Hoffnung auf Gott und ordneten sich ihren Männern unter. So weit, so gut. Dann kommt das Beispiel von Sarah. Kennst du die Geschichte von Abraham und seiner Frau Sarah? Das sind nur ein paar Kapitel in der Bibel, im ersten Buch Mose von Kapitel 12 bis Kapitel 25, Vers 10. Das kannst du in einer halben Stunde locker gelesen haben. Und wenn du dir das mal anschaust, dann stellst du fest, eines ist die Beziehung der beiden nicht, nämlich ein Lehrstück für Unterordnung. Im Gegenteil, es wird dreimal beschrieben, wie Abraham dem Rat seiner Frau gehorcht. In 1. Mose 16, Vers 2 gibt Sarah, die keine Kinder bekommen kann, ihrem Mann Abraham dem Rat, geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarahs. Also ein sehr pragmatischer Ansatz, ja, da soll halt der Abraham mit der Magd seiner Frau schlafen, damit die dann vielleicht ein Kind bekommt. Und das Kind, das soll dann quasi als Kind der Sarah gelten und eingesetzt werden als Nachkomme Abrahams. Ein paar Verse weiter, wenige Verse, nachdem die Magd Hagar dem Abraham tatsächlich einen Sohn geboren hat, missfällt Sarah, dass die Magd sie nun verachtet. Und Abraham sagt zu ihr, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tu mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarah sie demütigte, floh sie von ihr. Der Engel des Herrn schickt sie dann zunächst wieder zu ihrer Herrin zurück. Das ist Sarah ein Dorn im Auge, nachdem sie selber dann doch noch den verheißenen Sohn Isaak bekommen hat, will sie die Magd und ihren Sohn endgültig loswerden. Interessanterweise stellt sich Gott jetzt hinter Sarah. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Aber Gott sprach zu Abraham, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Bemerkenswert. Denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Also dreimal drei Situationen, wo Abraham auf seine Frau hört. Doch es gibt auch zwei Situationen, in denen Sarah dem Abraham ganz erkennbar gehorcht. Zweimal in seiner Geschichte verlangt er nämlich von seiner Frau, sie soll sich als seine Schwester ausgeben, damit die im ersten Fall die Ägypter, im zweiten Fall der König von Gera ihn nicht erschlagen. Sarah war sehr hübsch wohl offensichtlich und die Idee war, wenn die wissen, wir kommen da als Ehepaar an, dann erschlagen sie mich, damit sie dich als Frau nehmen können. Sag doch, du bist meine Schwester. Und die Sarah gehorcht. Und einmal nennt sie ihn tatsächlich Herr, nämlich als dem Abraham verheißen wurde, er werde mit seiner Frau Sarah in ganz hohem Alter noch einen Sohn haben, reagiert sie mit Lachen. Darum lachte sie in ihrem Herzen, heißt es im ersten Buch Mose, und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Also worin liegt denn jetzt das Vorbild der Sarah für die christlichen Frauen? In einem Kommentar habe ich dazu gefunden, die christlichen Frauen in Kleinasien sind Töchter von Sarah, wenn sie das Richtige tun, und nicht der Art von Angst Raum geben, die zu Hass und Feindseligkeit führt. Daher sollen christliche Frauen, die mit ungläubigen Männern verheiratet sind, ihre Ehemänner nicht verachten und ablehnen, was ein feindseliges Klima schafft, sondern aufgrund ihres Glaubens an Christus sich selbst einer ungerechten Behandlung unterwerfen und auf diese Weise Gottes besseren Weg zum Ziel bringen. Zu guter Letzt schließt Petrus noch eine Mahnung an die Männer an. Sie ist zwar nur einen Vers lang, im Gegensatz zu den vorangegangenen 6 Versen, die er im Wesentlichen den christlichen Frauen widmet, dafür aber ein bisschen schwer zu verstehen. Auch hier kommt der Begriff gleicherweise vor. Das heißt doch, gewinnendes Verhalten in der Ehe ist nicht ausschließlich eine Sache der Frauen. Auch die Männer haben ihren Teil dazu beizutragen. Was sollen verheiratete Männer also tun? Wir Männer sollen erstens in Rücksichtnahme mit unseren Ehefrauen zusammenleben, das heißt, sie nicht überfordern in keiner Hinsicht. Weil sie körperlich schwächer sind, ist es unsere Aufgabe als Männer, unseren Frauen Schutz und Geborgenheit zu bieten, nicht sie zu dominieren. Welche Erwartungen hast du an deine Ehefrau? Was forderst du von ihr ein? Von was lässt du dich dabei leiten? Von Einsicht, so wie es hier heißt? Von deinem Verstand? Oder von Lust und Laune? Zweitens sollen wir sie ehren. Das heißt, ihnen Respekt und Anerkennung erweisen, sowohl zwischenmenschlich als auch nach außen vor anderen. Die Begründung hierfür ist, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid. Was ist das für eine Gnade des Lebens, die wir gemeinsam erben? John MacArthur meint dazu in seiner Studienbibel, das fand ich sehr interessant, weil ich das so noch gar nicht gesehen habe, hier ist die Gnade des Lebens nicht die Erlösung, sondern die Ehe, die beste Beziehung, die das irdische Leben zu bieten hat. Der Ehemann muss Kameradschaft und Gemeinschaft mit seiner Frau pflegen, ob christlich oder nicht. Und er bezieht dann die Gebete, die nicht verhindert werden sollen, speziell auf das Gebet des Mannes um die Errettung seiner Frau. Ein solches Gebet würde behindert, wenn er ihre Bedürfnisse und ihre Gemeinschaft nicht respektierte. Hört sich schlüssig an, würde auch zur Fragestellung aus den ersten Versen des Abschnitts passen, nämlich wie gewinne ich einen nichtgläubigen Ehemann, war da die Frage für die Frau. Ich denke aber, dass trotzdem die Wortwahl nahelegt, dass es sich um das künftige Erbe des ewigen Lebens handelt. Damit bekommt die Begründung, damit eure Gebete nicht verhindert werden, eine noch schwerwiegendere, ich denke, dreifache Bedeutung. Erstens wird bei einer gestörten Ehebeziehung gemeinsames Gebet nicht stattfinden. Die Intensität des gemeinsamen Gebets ist übrigens auch ein guter Gradmesser für den Zustand deiner Ehe. Zweitens hält Fehlverhalten in der Ehe uns Männer von unseren eigenen Gebeten ab. Das erinnert an die Aussage Jesu, man müsse sich erst versöhnen, bevor man am Altar Opfer darbringt. Und drittens behindert es auch die Erhörung unserer Gebete. Das sollten wir um jeden Preis vermeiden. Was will uns das alles heute sagen? Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann kannst du dir ganz entspannt im Vorfeld schon mal Gedanken darüber machen, wie du dir eine oder deine christliche Ehe vorstellst. Junge Paare sollten sich vor der Ehe auch über die heute vertieften Gedanken ruhig mal austauschen. Wenn du verheiratet bist, denke ich, es wäre eine gute Idee, dein Verhalten in deiner Ehe zu hinterfragen. Verhältst du dich gewinnend oder vielleicht doch eher abstoßend? Werden dir Defizite bewusst? Dann solltest du deinen Ehepartner um Vergebung bitten, egal ob er Christ ist oder nicht, und dein Verhalten neu ausrichten, damit deine Ehe gewinnend sein kann. Christliches Verhalten zeigt sich auch und ganz besonders in der Ehe. Dein Ziel soll es sein, deinen Ehepartner zu gewinnen, für dich und für Christus. Beherrschendes oder rücksichtsloses Verhalten führt aber dazu, dass du deinen Ehepartner nicht gewinnst, sondern verlierst, wenn nicht äußerlich, dann zumindest innerlich. Und wenn er kein Christ ist, schreckst du ihn vom Glauben ab. Davor möge uns Gott bewahren. Ich bete. Herr Jesus Christus, die Ehe ist dir wichtig, weil es die Keimzelle von Familie, von Gesellschaft auf dieser Welt ist. Die Ehe ist dir wichtig, weil sie die Beziehung zwischen dir und deiner Gemeinde widerspiegeln soll. Herr, was für ein Bild geben wir oft nach außen ab? Ich bitte dich, dass du überall da, wo Elend ist in den Ehen, eingreifst, dass du neue Ausrichtung schenkst, dass du Wunden heilst und dass du uns den Mut gibst, dazu beizutragen, was wir beitragen können. Segne uns, Herr. Amen.